Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Willkommen zur Kultur heute. Nicht mit Kanonen auf Spatzen, aber mit Raketen auf Ballons ließ das Pentagon schießen, weil der Weg des mutmaßlichen chinesischen Spionageballons, so eben das Pentagon, über sensible Stützpunkte führte. US-Präsident Joe Biden.
On Wednesday, when I was briefed on the balloon, I ordered the Pentagon to shoot it down on Wednesday as soon as possible.
Vor der Küste des US-Bundesstaats South Carolina, da wurde der Ballon mit einer Rakete eines Kampfjets abgeschossen. Peking sprach von einem zivilen Ballon für meteorologische Zwecke, der versehentlich in den US-Luftraum geflogen sei. Ballonfahrten und Aufklärungsflüge, das kennen wir seit Ende des 18. Jahrhunderts. Ballonfotografie etwa seit 1880. Den Kunsthistoriker, Archäologen Marco Rasch, der über das Luftbild von den Anfängen bis zu Albert Speer publiziert hat, ein Buch geschrieben hat, habe ich gefragt, so ein Ballon kommt uns ja erstmal vergleichsweise harmlos vor, erinnert vielleicht manche an Kinderspielzeug, wurde aber als Aufklärungsinstrument für Luftbilder schon lange genutzt. Warum?
Erst einmal ganz allgemein muss man dazu sagen, dass natürlich die Ansicht von einem Luftfahrzeug aus gegenüber der terrestrischen durch diese Höhe, durch diese andere Perspektive eine wesentlich größere Übersicht oder bessere Übersicht auf ein Gelände bietet.
Warum und für wen wurden denn diese Luftbilder gemacht? Denn das ist ja keine neue Technik, im Gegenteil, die ist sogar verhältnismäßig alt schon. Was zeigen die?
Erst einmal so die Ballonbeobachtung, denn das war es am Anfang. Also die ersten Versuche diesbezüglich fanden natürlich dann nur mit Ballons statt, gerade so vor allem im 19. Jahrhundert. Da war es eben, wie gesagt, ganz stark das militärische Interesse, zum Beispiel Stellungen auszukundschaften. Und dann war es aber natürlich so, dass in den Ballons selber entsprechend geschultes Militär, also Personal mitflog, die wirklich auch sogenannten Beobachter, die eben unmittelbar nach der Landung Bericht über das Gesehene gaben. Luftaufnahmen selber kommen dann eben erst später ins Spiel, also auch da ab den späten 1850er Jahren durch den französischen Fotografen Gaspard Félix Donachon, genannt Nadar. Besagter Nadar hat eben die Glasplatte am Boden präpariert, ist damit dann mit seinem Ballon schnell aufgestiegen, hat die Aufnahme erstellt und hat sofort nach der Landung die Aufnahme entwickelt. Und dieses Prozedere ist eben sehr, sehr unpraktisch für eine systematische Erfassung. Und deswegen waren es wirklich bis in die späten 1870er Jahre hinein eher vereinzelte Experimente. Etwa wirklich ab den frühen 1880ern hat sich ein anderes Verfahren durchgesetzt, nämlich die Trockenplatten. Diese Platten waren schon vorpräpariert, konnten auf den Ballonfahrten eben entsprechend mitgenommen werden, die Aufnahmen erstellt und erst eine Zeit lang nach der Landung auch entwickelt werden. Und das hat natürlich das komplette Verfahren wesentlich vereinfacht. Und das führte eben auch dann dazu, dass auch wiederum mit der Zunahme der Ballonfahrtvereine im späten 19. Jahrhundert die Anzahl an entsprechenden Aufnahmen auch zunahm. Hier aber, und das ist ganz interessant, verstärkt aus dem zivilen Luftfahrtbereich. Das heißt, das Militär hatte verhältnismäßig wenig Interesse. Erst zögerlich kam Interesse auf, gerade auch in Deutschland. Aber es gab noch andere Experimente. Unter anderem der Franzose Arthur Batu hat beispielsweise mit Drachen experimentiert, also an denen er dann Kameras angebracht hat. Es gab auch weitere Experimente ebenfalls mit unbemannten Ballons, in dem Falle dann mit montierten Kameras, die über einen elektrischen Klingeldraht vom Boden aus ausgelöst wurden. Weitere Experimente, die sich aber nicht durchsetzen konnten, weil sie dann doch zu unpraktisch bzw. zu gefährlich waren, zum Beispiel die Raketenkamera des sächsischen Ingenieurs Alfred Maul.
Vor den Gefahren aber von Ballons zu warnen, ist nicht übertrieben. Das heißt, es ist auch nicht, um im Bild zu bleiben, aus der Luft gegriffen.
Eben durch diesen Perspektivwechsel nach oben lässt sich logischerweise jedes Luftgerät auch zur Spionage heranziehen. Wie bei Wetterballons, die sind auch ein sehr gutes Beispiel dafür, können eben derartige Spionageballons eine wesentlich höhere Höhe, also eine größere Höhe erreichen. Das ist ein großer Vorteil und des Weiteren natürlich, dass sie motorenlos arbeiten können.
Wo ist der größere Nutzen von solchen Luftaufnahmen durch Ballons oder durch andere Fluggeräte im militärischen oder zivilen Bereich?
aus meiner Sicht, und das ist auch interessanterweise das, was so im späten 19. Jahrhundert federführend war für die Entwicklung des Luftbildwesens, ist tatsächlich die nicht-militärische, die zivile Verwendung. Sei es für die Biologie, zur Erforschung oder ein ganz starker Punkt, wobei wir da auch tatsächlich wieder in dieser Diskrepanz zwischen Zivil und Militär sind, das Kolonialwesen. Auch das hat sehr stark auf Luftaufnahmen schon zurückgegriffen im frühen 20. Jahrhundert. Aber es gibt noch unzählige weitere Anwendungen, zum Beispiel die Luftbildarchäologie und die Forstwirtschaft. Die waren in Deutschland mit die Treiber des Luftbildwesens für die Stadtplanung, also das heißt für die Architektur. Man kann, wenn man das jetzt rein zahlenmäßig ausdrückt, dann ist das militärisch auch überwiegend. Denn Sie müssen sich vorstellen, alleine angeblich sei schon im Ersten Weltkrieg seien schon 100 Millionen Luftaufnahmen erstellt worden. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, dann Kalter Krieg. Also da wurden natürlich insgesamt viel mehr Aufnahmen erstellt. Sehen Sie jetzt aber mehr die Verwertung, also dass wer diese Aufnahmen dann für spätere Zwecke verwendet, da ist man natürlich dann doch eher im wissenschaftlichen Bereich.
Das sagt der Kunsthistoriker und Archäologe Marco Rasch. Er hat zum Thema Luftbild von den Anfängen bis zu Albert Speer publiziert. Sie ist ein bisschen Puppenstube, die Stadt des Westfälischen Friedens. Sie beherbergt eine der größten Universitäten im Land, Münster. Und das ist nicht nur Kulisse für Theater und Filme wie Tatort vielleicht, sondern hat auch kommunale und freie Bühnen. Anfang der Saison hat da ein neues Team die Intendanz der städtischen Bühnen übernommen. Generalintendantin ist Katharina Kost-Tollmein, Tanzdirektorin Lilian Stilwell und Schauspielchef Remzi Al-Khalisi. Sie haben sich ein Großprojekt über alle Sparten vorgenommen. Das heißt, und wenn ich von der Zeit spreche, spreche ich von der Zeit, die schon nicht mehr ist. So heißt das neue Stück des erfolgreichen Dramatikers Thomas Köck zu Beginn der Spielzeit. Und Michael Lages hat sich das alles angesehen.
Im Kino schaffte ja ein edler amerikanischer Straßenkreuzer fast immer den Sprung zurück und wieder voraus durch die Zeit. Und die seit Mitte der 80er Jahre entstandenen Filme unter dem Titel Zurück in die Zukunft spielten immer mit einer philosophischen Science-Fiction-Fantasie. Wie es denn wohl wäre und was passieren würde, wenn der Mensch von heute in der eigenen Vergangenheit Veränderungen vornehmen könnte? Könnte er nach derlei Pfusch am Bau der Geschichte und nach der Rückkehr in die Gegenwart noch der sein, der er geworden ist?
Die Zukunft hat etwas zu sagen.
Im Zauberkasten des Kinoregisseurs Robert Zemeckis war damals natürlich prinzipiell alles möglich. Im jüngsten Theaterstück von Thomas Köck hingegen geht letztlich gar nichts mehr, sagt der Chor, der aus der Zukunft kommt.
Er würde mit einer Nachricht ausgestattet worden sein, aus der Zukunft. Eine Nachricht, die, so würde dem Chor gesagt worden sein, für diese Gegenwart, in die hinein er geschickt worden sein würde, schwer zu verstehen sein würde.
Für den Menschen, wie er heute ist, für die Menschheit an sich auf dem Planeten.
Aufgrund eines nicht komplett nachvollziehbaren
Ereignisses
würde die gesamte Welt, wie wir sie kennen, verschwinden.
Alle Chancen auf Zukunft sind verspielt, nicht nur durch die Ignoranz gegenüber Klimakrise und Artensterben. Das ist mittlerweile typisch Köck. Aber es kommt noch schlimmer. Der Chor der fernen, fremden Wesen, die sich da aus einer nicht näher benannten Zukunft zurückbeamten in diese unsere Gegenwart, um die Katastrophe womöglich doch noch zu verhindern, stellt plötzlich mit Erschrecken fest, dass offenbar das Erscheinen dieser Abgesandten selber das Ende der Welt markiert. Sie sind nur Boten des kommenden Nichts.
Die Zukunft gibt es nicht!
Die Idee erzählt sich einfach. Mareike Mikert, Regisseurin der Uraufführung in Münster und demnächst Co-Intendantin am neuen Theater in Halle, verpackt sie in ziemlich viel Spektakel. Thea Hoffmann, Axt Helm hat eine grandiose Turmkonstruktion mit Aufzug auf die Bühne gewuchtet, durch die und um die herum den ganzen zweiten Teil über eine lärmend bunte Prozession paradiert. Bei einer Art Tanz ums goldene Zukunftskalb sollen, in futuristischem Ablasshandel sozusagen, letzte Gutscheintickets für die Flucht in die Zukunft vertickt werden. Speziell für den ersten Teil hat der Musiker Enig einige Orchestersounds komponiert. Aus dem Musiktheater kommt ein starker Frauenchor hinzu. Kinder einer Münsteraner Schule agieren sehr verlässlich. Und Judith Sanchez-Ruiz schickt ein Dutzend Tänzerinnen und Tänzer ins Spiel. Aber das Bemühen um ganz viel Gesamtkunstwerk ist letztlich doch reichlich überreizt. Und auch Köcks Textkonstrukt bleibt diesmal leider ein wenig wirr. Das Schauspiel hat deutlich kompaktere Stücke am Neustart. Vor allem das Vermächtnis, die schwule Amerikasage von Matthew Lopez. In Münster hat Sebastian Schuck die zwei Teile des monumentalen Stücks von allem hippen Brimborium befreit. Und zwar nicht auf Samtpfoten, aber sozusagen barfuß inszeniert. Und genau so spielt das Ensemble fast durchgängig. Und Mechthild Grossmann ist zu Gast, Staatsanwältin im Tatort aus Münster. Sie blieb seit der Lehrzeit bei Peter Zadek in Bremen eine sensationelle Bühnenschauspielerin und ist viel zu selten dort zu sehen. Auch Nachkommen, ein lautes Schweigen, das Stück von Emre Akal in dessen eigener Inszenierung, spielt mit der Zukunft und mit Avataren. Noch ein Pluspunkt in Münster. Schauspielchef Remzi Al-Khalisi, von Haus aus Dramaturg mit reichlich Erfahrung an verschiedenen Berliner Bühnen und jetzt von Bamberg aus zugezogen, drängelt sich nicht vor als Regisseur. Mit der Schauspielerin Samia Dauenhauer entstand bislang Pisten, eine intime kleine Afrika-Beschwörung der Autorin Penda Diouf im Studiokeller. Al-Khalisi freut sich über viel Zuspruch in der Stadt und will weiter konsequent auf neue Stücke setzen, ahnt aber auch, dass sein Theater noch etwas heiterer werden könnte. Nicht immer also nur Weltuntergang, in Münster beginnt wohl doch ein Stück Zukunft. Gut so.
Sagt Michael Lages zur Lage des neuen Theaters in Münster. Zur Zeit des Nationalsozialismus, da flohen nicht nur Schriftsteller, etwa wie die bekannten Brüder Heinrich und Thomas Mann oder Bert Brecht, aber auch Judith Kerr oder Hilde Domin aus Deutschland, sondern auch Philosophen verließen Nazi-Deutschland und Österreich. Jedenfalls jene, die es schafften, die ein Visum erhielten und es sich leisten konnten. Wer diese Emigranten waren, welche Folgen Flucht und Exil für das Fach Philosophie hatten, das soll nun eine digitale Datenbank Exilphilosophie darstellen, die in Planung und Aufbau ist. An der Universität Jena sollen die Wege ins Exil, die Folgen multimedial sichtbar gemacht werden. Über diese geplante digitale Datenbank Exilphilosophie habe ich mit einem der Forscher, mit Roman Joos, gesprochen, ihn gefragt, was ist Ziel, was ist Absicht Ihres Projekts?
Allgemein verständlich gesagt geht es um die dokumentarische Erfassung einer bestimmten Personengruppe in Raum und Zeit. Konkret bedeutet dies, dass es auf digitaler Basis möglich sein soll, Exilwege und Exilstationen von Philosophinnen und Philosophen nachzuzeichnen und diese auch, und das ist die große Aufgabe und der Clou davon, diese auch visualisieren zu können. Dass man qua Suchfunktionen und Filterfunktionen dann solche Fragen klären kann, wie wer war aus dieser Personengruppe etwa im Jahr 34 in Istanbul, wer war 42 in New York, wer in Buenos Aires und so weiter und so fort.
Wie legen Sie das an? Was sind da die ersten Schritte? Wie sieht diese Datenbank aus? Sie haben es gerade schon ein bisschen skizziert, also multimedial, habe ich das richtig verstanden?
Ja, also ich muss dazu sagen, das Forschungsprojekt, das ich mit meinen Kollegen Max Beck und Nikolaus Kohmann initiiert habe, kommt eigentlich von unseren eigenen Forschungsbedürfnissen her. Ja, es ist so, dass wir alle drei mehr oder weniger mit Beständen aus dem frühen und mittleren 20. Jahrhundert arbeiten, mit Beständen von, also es handelt sich um Nachlassbestände, aber auch Zeitschriften, ja, Sachen, die vielleicht heute nicht mehr so bekannt sind, und da tauchen immer mal Namen auf und man muss dann prüfen, ja, wie sind die Exilwege oder auch die Biografien dieser Leute, dieser Personen erfasst? Und da setzen wir an, ja.
Roman Joos, es gibt prominente Fälle, die uns bekannt sind. Theodor Wiesengrund, Adorno, Max Horkheimer schreiben im Exil ihre Dialektik der Aufklärung unter dem Eindruck des Exils und der Nazi-Herrschaft. Ernst Bloch schreibt am Prinzip Hoffnung weiter. Hannah Arendt entwickelt ihre Apologie der Pluralität. Wer wird von Ihnen erfasst und wie? Und wissen Sie eigentlich schon, wen und was Sie alles suchen?
Das ist noch gar nicht so klar. Also wir haben natürlich auf der einen Seite diejenigen, die Sie gerade genannt haben. Ja, das sind die Leuchttürme für das 20. Jahrhundert, wenn man so sagen darf, von denen bekannt ist, dass sie im Exil waren, ob sie zurückgekommen sind. Die Frankfurter Schule ist zurückgekehrt. Ja, Marcuse blieb in Kalifornien. Für Hannah Arendt ist es bekannt, aber es gibt eine ganze Reihe von anderen, die nicht erfasst sind. Denken Sie an die Leute, die ab 1910 geboren sind, die vielleicht 33 zwangsentlassen wurden aufgrund des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, wie es sich nannte. Ja. Da haben Sie auf der einen Seite diejenigen, die da erfasst sind, aber Sie haben auch eine ganze Reihe von Studierenden zu dieser Zeit, die noch keine Anstellung haben, die vielleicht noch nicht fertig geworden sind mit ihrem Studium, diese dann nicht erfassen, ja. Und das ist, da entdeckt man immer mal neue Leute im Archiv. Frauen, ja, da weiß man auch, Hannah Arendt gab es, Edith Stein, die in Auschwitz dann ermordet wurde. Das sind so Beispiele für Philosophinnen, die es vielleicht auch versucht haben, ins Exil zu kommen, es nicht geschafft haben. Aber da gibt es eine ganze Reihe anderer Leute noch, die da meines Erachtens unterm Radar bisher fliegen.
Führt das Denken in der Fremde nicht auch zu fremdem Denken?
Ich würde sagen, ja, natürlich ist es was ganz anderes. Ja. Also Helmut Plessner beispielsweise hat das mit anderen Augen genannt. Ja. Mit anderen Augen die eigene Biografie überschauen, vielleicht auch das Forschungsumfeld, in dem man sich zuvor bewegte. Plessner selber ging ja dann ins niederländische Exil. Das sind so Erfahrungen, die natürlich prägend sind. Ja. Warum wurde das eigene Fortkommen weiter behindert? Das findet man auch an anderen Stellen. Ja, wenn Sie an Hannah Arendt denken, ja, also Leute, die nicht habilitiert waren zu dieser Zeit und die auch noch keine Professur bekommen hatten, natürlich denkt man dann immer an abgebrochene Lebenswege oder Lebensentscheidungen, ja, dann gabelt sich der Lebensweg. Man muss Entscheidungen treffen und die sind hochgradig existenziell und dieses Entscheiden unter existenziellem Druck, wann gehe ich ins Exil, verlasse ich meine Familienangehörigen beispielsweise. Das sind schon auch wichtige Fragen, die das Denken verändern. Ja. Es ist gar keine Frage, dass ja auch dann die Entscheidung, kehre ich nach 45 zurück oder kehre ich nicht zurück, vor dem Hintergrund dieser Erfahrung stattfindet. Ja. Und auch da haben wir immer noch keinen verlässlichen Überblick darüber, wie viele aus dieser Personengruppe zurückkehrten oder auch im Exil blieben.
Sagt Roman Jos von der Uni Jena. Die Sanierung der Bonner Beethovenhalle, die sollte erst 100 Millionen Euro kosten. Schätzungen liegen jetzt bei 220. Die Sanierung der Bühnen der Stadt Köln sollte 3 Jahre dauern. Jetzt wird von 12 Jahren ausgegangen und kostet irgendwas so zwischen 615, vielleicht aber auch 640 Millionen Euro. Es ist aber nicht nur die Nachkriegsmoderne in vielen Städten an Rhein und Ruhr, die in die Jahre gekommen ist. Auch im Kulturstaat Bayern gibt es ähnliche Probleme mit Sanierungsstau an Theater- und Opernbauten, weiß Peter Jungblut.
Ja, das wäre wunderbar, wenn alle bayerischen Theaterstädte so ein repräsentatives Haus hätten, wie es in Linz steht. Mit Tiefgarage, Dachrestaurant, modernster Technik und ganz viel Platz in den Foyers und Serviceräumen. Ein bauliches Juwel. Fürwahr, doch in Bayern spielen inzwischen nicht wenige Bühnen in mehr oder weniger unwirtlichen Ausweichquartieren, während Stammhäuser vor sich hinbröckeln, ja sogar zum jahrelangen Ruindasein verdammt sind. Die Isar-Philharmonie in München ist eine rühmliche Ausnahme. Der akustisch eindrucksvolle Saal wurde tatsächlich fristgerecht eingeweiht. Die Arbeiten blieben im Kostenrahmen, wie auch beim Münchner Volkstheater. Doch dafür zeichnet sich beim Kulturzentrum Gasteig ein umso größeres Debakel ab. Vom neuen Münchner Konzertsaal, der nach 20-jähriger Debatte momentan abermals einer Denkpause der Staatsregierung unterliegt, ganz zu schweigen. Ob und wann die Generalsanierung und Umgestaltung der Kulturbastion Gasteig beginnt, ist mangels Investor ungewisser denn je. An derartigen Unwägbarkeiten ist leider überhaupt kein Mangel im Freistaat. In Regensburg dient das Antoniushaus als Notbehelf, weil das örtliche Velodrom aus Brandschutzgründen geschlossen werden musste. Sanierungsbeginn frühestens 2026. In Nürnberg soll die marode Staatsoper ungefähr 10 Jahre lang hergerichtet werden. Die Frage ist, ob das wirklich ab 2025 in Angriff genommen werden kann. Denn erstmal muss ja das Ausweichquartier am Dutzendteich in der Kongresshalle entstehen. Das alles ist erstaunlich, wenn man weiß, dass das Salzburger Landestheater innerhalb von nur 6 Monaten rund erneuert wurde, übrigens im Kostenplan von knapp 14 Millionen Euro. In Würzburg muss sich Intendant Markus Trabusch ebenfalls mit einem provisorischen Quartier behelfen, der Blauen Halle in einem Gewerbegebiet am Stadtrand. Beim Sanierungsprojekt am Stammhaus ging das Planungsbüro in Insolvenz. Ein Neubauteil steht zwar fast fertig da, aber eben nur fast.
2 Jahre geht man ja eine Menge Kompromisse ein. Wenn das 6 Jahre werden oder gar mehr, dann entpuppen sich diese Kompromisse, die man am Anfang gemacht hat, nahezu als handwerklicher Fehler. Das geht los bei Einsingzimmern, die fehlen. Und das heißt, diese Ersatzquartiere kommen allzu schnell an ihre Grenzen, wenn es an einen dauerhaften Spielbetrieb geht.
Das Landestheater Niederbayern muss seit fast 9 Jahren in einem Theaterzelt auf dem unwirtlichen Messegelände spielen. Das Stammhaus soll in einem ersten Bauabschnitt so bald wie möglich renoviert werden. Doch selbst Optimisten rechnen nicht damit, dass die Arbeiten vor 2028 abgeschlossen sind. Und selbst dann bliebe das Zelt stehen, weil im Stammquartier nur kleinere Studioproduktionen möglich wären. Es geht also unfassbar langsam voran und Intendant Stefan Tilch ist für seine Duldsamkeit zu beneiden.
Die nervliche Belastung im Zelt ist die gleiche wie seit Tag 1. Die Störfaktoren, vor allen Dingen Lärmbelästigungen, die unkontrollierbar sind, weil ein Zelt schnappt alles auf und macht es lauter, als es draußen klingt. Von egal wo in der Stadt, Flugzeuge, Hubschrauber, ich will es gar nicht mehr aufzählen. Dieses ewige Gestörtsein durch Krawall und Parallelveranstaltungen bleibt einfach ein riesiger Nervenzerrfaktor. Die Erkrankungen im Ensemble aufgrund von schlechten klimatischen Verhältnissen sind also auf hohem Niveau.
Und manchmal grätschen auch die Bürger dazwischen. Sowohl in Köln bei der dortigen Opernsanierung als auch in Ingolstadt verkomplizierten Bürgerbegehren die Sachlage. In Augsburg machten Initiatoren zwar 2 Anläufe, die Theatersanierung zu verhindern, scheiterten während der Pandemie jedoch beim Unterschriftensammeln.
In den folgenden Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig geht's jetzt um ein Personalkarussell.
Ja, und das hält zunächst an der Berliner Oper an. Dort wird ab August 2026 der Schweizer Regisseur, Theaterleiter und Sänger Avil Khan neuer Intendant. Der 48-Jährige ist studierter Jurist. Seine Promotion schloss er mit einer Arbeit über die rechtliche Situation von Intendanten ab, als hätte er geahnt, wohin ihn sein Weg einmal führen würde. Denn die Position des Opernintendanten hat er schon seit einigen Jahren inne. Berlin folgt auf Genf und zuvor war er in Belgien unterwegs. Khan gilt als großer Macher. Er brachte den Oscar-Preisträger Christoph Waltz dazu, Falstaff zu inszenieren, verpflichtete die Künstlerin Marina Abramović als Bühnenbildnerin und auch mit dem Literaturnobelpreisträger Dario Fo hat er gearbeitet. Avil Khan, so sagt er, will die Oper öffnen, sie gesellschaftspolitisch verankern. Mehr über den neuen Intendanten an der Berliner Oper heute Abend bei den Kollegen vom Musikjournal um 20.10 Uhr. Der eine kommt, die anderen gehen. Schon seit Tagen war zu hören oder zu lesen, dass das Intendantenduo Stehmann von Blomberg vom Züricher Theater seinen Vertrag nicht verlängern wird. Heute wurde dies bestätigt. Es gab Unstimmigkeiten, die Zuschauerzahlen waren nicht zufriedenstellend und die Verantwortlichen auf städtischer Seite wollten kein weiteres Geld geben. Während das jüngere Publikum vom Diskurstheater Stehmanns von Blombergs angezogen war, kündigten viele Ältere ihr Abo. Am Ende konnte auch ein Publikumsgipfel die verfahrene Lage nicht mehr retten. Der Aufsichtsrat der Documenta und das Museum Fridericianum haben den Bericht von Fachwissenschaftlern zur letzten Documenta vorgelegt, der die Ereignisse noch einmal beleuchtet. Die WissenschaftlerInnen kommen zu dem Schluss, dass 4 der Werke auf der Documenta auf antisemitische visuelle Codes verweisen oder Aussagen transportieren, die als antisemitisch interpretiert werden können. Aber das Expertengremium führt den gesamten Antisemitismus-Eklat in Kassel auch vor allem auf strukturelle Schwächen zurück. So habe die künstlerische Leitung der Documenta wenig bis gar nichts dafür getan, die Werke zu kontextualisieren oder sie zu entfernen. Und die Geschäftsführung habe ihre Rolle eher passiv ausgeübt. Der vollständige Bericht umfasst über 100 Seiten, die unter anderem auch Empfehlungen für zukünftige Kunstschauen in Kassel enthalten.
Die Kulturmeldungen waren das mit Susanne Lurweg in dieser Ausgabe von Kultur heute. Nach uns die Nachrichten ausführlich. Um 18.10 Uhr die Informationen am Abend. Dort hören Sie Berichte über das Erdbeben in der Türkei und in Syrien und auch über die anlaufende Hilfe für die Erdbebenopfer. Die Hilfe, die aus Deutschland kommt und organisiert wird. Am Mikrofon war Michael Köhler. Ihnen einen guten Abend.